Ich bin die letzten 2 Wochen mit meinen Enkeln unterwegs gewesen, go Skifahren. Die sind ein bisschen kleiner als ihr. Ja? Gehen ihr auch Skifahren oder Snowboarden? Schon? Okay. Und dann gibt es amigs so Zeiten, he, wo man nicht mehr so mag. Und der Papi und der Grosspapi sind daneben und motivieren. Ja, jetzt können wir noch mal einmal schauen. He, ist gut. Ich ist mir nicht so gut im Bauch. Ich würde lieber zurückgehen. Hey. Das war in der ersten Woche mit meinem Enkel. Da sind wir Sessellift gefahren, oben angekommen. Wer steht da oben? Ein Kollege, der ist sogar verwandt, von einer Familie, die auch dort war und Ski gefahren ist. Und als er den gesehen hat, war er wie elektrisiert. Nichts mehr mit dem Magen, nichts mehr mit Hause. Und die sind miteinander gefahren und wir mussten schauen, dass wir hinherkommen. Wir müssen sagen, dort wieder warten und so weiter. Ihr wisst wo. Ich habe gestaunt, was es ausmacht, wenn man jemanden trifft, den man gerne hat. Ich sehe so das Thema von heute Morgen ist ein bisschen der Sabbat. Jetzt in verschiedenen, die ich gehört habe, das geht in der Kirche auch so. Aber die zweite Woche, 2 Wochen später, jetzt gerade, Montag und Dienstag, bin ich mit meiner Enkelin Skifahren. Die ist im Bündnerland zu Hause. Und die hat auch so gefunden, ja, es sei jetzt ein genug. Sie gehen lieber früher zum Mittagessen ins Restaurant oder später. Und an diesem Tag war die Richtung, ich gehe früher. Weil sie ein bisschen, es hat ihr genug gehabt. Weil Skilift hochfahren, oder? Dann oben, sie ist immer allein hochgefahren vom Skilift. Ich hinten dran. Fahrt sie bis an die Kanten an, wo es dann runtergeht. Und dann hat es einfach einen Strich gegeben durch die Landschaft. Bis runter, ohne anhalten. Und ich, hinten an, hinten an, hinten an. Und unten nicht hinsitzen, in Sessel, oder? Sondern anstehen, den Bügel als Füdli und pst, wieder Ruhe. Sie wollte mal Lehrerin werden, hat sie gesagt. Und das habe ich dann auch gesehen. Wir waren am Abfahren und plötzlich bremsen sie. Bei einer Familie, die sein Kind gekannt hat. Dort oben kennen sich die Leute mehr oder weniger. Und hat sie angehalten und hat das Kind gefragt, ob sie ihm vorausfahren soll. Und jetzt, die Enkelin, die sonst nur einen Strich von oben runter gemacht hat, die Stöcke unter den Arm, oder? Hey, die ist gefahren wie eine Skilehrerin. Schön Bögli gemacht, so durch, so. Und nichts mehr gewesen mit früher zu Mittagessen. Ist alles bestens gegangen. Also, ich habe gedacht, was es ausmacht, Leute zu treffen. Wo man meint, man täge ihnen gut oder sie einem gut tun, oder? Und ich habe schon ein paar Mal gedacht, das ist jetzt nur, ist nicht für euch, das ist jetzt für die Erwachsenen. Wie viele Leute denken, soll ich heute in die Kirche gehen? Das gibt mir doch nichts. Ich könnte jetzt am Sabbatmorgen noch ein bisschen liegen bleiben, oder? Und sind sich nicht bewusst, dass es ja andersrum auch gehen würde. Dass man sich könnte fragen, wem würde ich vielleicht gut tun? Oder wer wartet vielleicht auf mich, ob ich ankomme? Das wäre mal die andere Optik, oder? Nicht nur, was komme ich über? Wem kann ich etwas geben? Und dann geht es meistens beiden besser. Das ist interessant.
Wer hat das Urli gemacht?
Ein Schreiner. Er hat sich nicht selber gemacht. Wer gibt ihm den Boden unter die Füße? Nicht er sich. Und wer gibt ihm die Mitte von seiner Existenz? Auch nicht er sich. Er kommt alles, alles über. Er hat eine Bestimmung im Leben, wir auch. Er hat den Boden unter die Füße bekommen. Uns hat das der liebe Gott auch gegeben. Und damit er wirklich leben kann, braucht er immer wieder einen, der ihn antreibt. Immer wieder jemanden, der ihm einen Schuss gibt. Damit er um die Mitte drehen kann. Und ich würde jetzt behaupten, für uns Gläubige ist das der Sabbat. Der Sabbat ist dort, wo wir wieder Energie bekommen, wo wir wieder Antrieb bekommen, wo wir wieder merken, wo wir uns wieder ausmitten können, wo es wieder losgehen kann, wo es wieder Energie gibt. Gott gibt uns Lebensimpuls. Und darum möchte ich mit euch heute ein paar Gedanken teilen über den Sabbat. Und jetzt schalte ich auf Hochdeutsch, weil ja, ist besser Hochdeutsch, okay. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Sabbat feiern. Und beim Lesen des Buches ist mir aufgegangen, was mir in dieser Weise vorher nicht bewusst war oder höchstens aus dem Physikunterricht. Mit der Trennung von Licht und Finsternis am ersten Schöpfungstag schafft Gott den zeitlichen Rahmen, in dem sich die Schöpfung entfalten kann. Insofern geht die Ordnung der Zeit der Ordnung des Raumes sachlich voraus. Also Raum und Zeit bedingen einander und sind voneinander abhängig. Und indem Gott bei der Schöpfung zuerst die Zeit ordnet, schafft er die Voraussetzung zur Ordnung des Raumes. Und mit der Ordnung des Raumes schafft er dann den astronomisch begründeten Zeitrhythmus, der durch nichts verändert werden kann. Der Tag erhält seinen Rhythmus dadurch, dass sich die Erde in dieser Zeit einmal um sich selbst dreht. Das ist vorgegeben. Das kann man nicht verändern. Der Monat erhält seinen Rhythmus dadurch, dass sich der Mond, unser Mond, weil es gibt ja verschiedene Monde, in dieser Zeit einmal um die Erde dreht. Das ist vorgegeben. Das ist nicht veränderbar. Das Jahr erhält seinen Rhythmus dadurch, dass sich die Erde in dieser Zeit einmal um die Sonne dreht. Auch das ist vorgegeben. Das kann man nicht verändern. Die Woche erhält ihren Rhythmus dadurch, dass, und jetzt merken wir, dass es da keine astronomische Notwendigkeit für die Woche gibt. Es gibt keine astronomische Begründung für die Woche. Ist gar nichts vorgegeben. Da kann man alles verändern. Der biblische Wochenrhythmus hängt einzig und allein an Gottes Wort und daran, ob man diesen Gott ernst nimmt oder nicht. Dieser Wochenrhythmus hat sich in fast allen Kulturen der Welt durchgesetzt. Das ist hochinteressant. Und gründet auf dem, was Gott in der Schöpfung gemacht hat. Und deshalb möchte ich mit euch heute einige theologische Begründungen für den Sabbat anschauen. Ich lese mit euch aus dem ersten Buch Mose Kapitel 2 und dort die Verse 2 bis 3. Erstes Buch Mose, Kapitel 2, Verse 2 und 3. Weil das Sabbatgebot ist ja viel später gegeben worden. Hier in der Schöpfung haben wir die Begründung für den Sabbat. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte und von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Die Zeit hat einen Rhythmus, 6 plus 1. Und die Werte des siebten Tages haben keinen Bezug zu Raum und Zeit, wie wir festgestellt haben, sondern haben einen Bezug zum Wesen Gottes. Also was am Sabbat passiert und was den Sabbat ausmacht, hat direkt und persönlich mit Gott und seinem Wesen zu tun. Deshalb kann nur der den Sabbat feiern, der eine Beziehung zum Herrn des Sabbats hat. Weil der Sabbat ist unlöslich an Gott und sein Wort gebunden. Gott vollendete, heißt es hier in diesem Text, seine Schöpfung, indem er ruhte, segnete, heiligte. Also die Vollendung findet quasi in diesem Kreis statt. Das ist die Vollendung. Ruhen, segnen, heiligen. Der das Buch geschrieben hat, Johannes Mager, das ich anfangs angegeben habe, Sabbat feiern, hat geschrieben: 6 Tage hatte Gott die Materie gestaltet und immer höhere Formen des Lebens erschaffen. Am siebten Tag aber setzte Gott die geschaffene Welt zu sich selbst in Beziehung. Am siebten Tag. Da vollendet er. Ruhen, segnen, heiligen. Und damit zu sich in Beziehung setzen. Nun zum Ersten, zum Ruhen. Wie ist das Ruhen von Gott zu verstehen? Nun sind wir uns alle einig, Gott hat sich nicht verausgabt. Er musste nicht in dem Sinn jetzt in den Liegestuhl, in die Hängematte, weil er müde war. Im Menschen hatte sich Gott, ich sage jetzt mal, den Gegenstand seiner Liebe geschaffen. Ein Wesen, das ihm in seinen inneren Fähigkeiten ähnlich war. Wir sind zum Beispiel fähig zu kommunizieren. Mit den Tieren kann man nicht gleich kommunizieren. Also Gott hat ein Wesen geschaffen, das ihm ähnlich ist. Ein Wesen, aber auch, das in aller Freiheit entscheiden kann, auf Gott zuzugehen, ihn zu lieben oder sich zu distanzieren, ihn abzulehnen. Auf ihn bezogen zu leben oder eben nicht. Und das ist der Preis der Entscheidungsfreiheit, das Risiko, das Gott eingegangen ist. Er wollte keine gemusste oder erzwungene Liebe von seinem Geschöpf. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das Risiko, das er eingegangen ist, dass er so ein Wesen geschaffen hat wie uns. Das kann, aber nicht muss. In aller Freiwilligkeit. Und dass Gott die Krone der Schöpfung den Menschen geschaffen hat, hört er auf. Und das ist auch die primäre Bedeutung des Wortes Schabbat. Aufhören. Also wenn wir Sabbat sagen, dann sagen wir aufhören. Und deshalb wird dieser Tag auch mit dem Namen des Urhebers untrennbar verbunden. Es heißt immer wieder in der Bibel, der Sabbat des Herrn. Es gibt keine astronomische Notwendigkeit für den Sabbat. Heiliger Sabbat für den Herrn. Und theologisch ist jetzt die Bedeutung von Sabbat des Herrn höchst bedeutsam. Bevor der Mensch, und das muss man sich mal in unserer Leistungsgesellschaft auf der Zunge vergehen lassen, bevor der Mensch irgendetwas geleistet hat, soll er mit seinem Schöpfer auf das zurückblicken, was dieser für ihn getan hat. Sein erster voller Lebenstag ist ein Ruhetag. Nun, was hatte der Mensch gearbeitet, dass er Ruhe brauchte? Er hat auch nicht gearbeitet. Und daraus ersehen wir, dass mit Ruhen mehr gemeint ist als nichts tun. Der Mensch sollte von Anfang an zu verstehen lernen, dass es Gott ist, der sein Leben sichert und ihm gibt und die ganzen Voraussetzungen schafft, damit er existieren kann und eine zufriedene Existenz haben kann. So vermittelt der Sabbat uns, und jetzt gehe ich kurz in eine andere Kategorie bezüglich der Rechtfertigung durch den Glauben, etwas ganz Zentrales. Der Sabbat, das Aufhören, vermittelt uns Gott, ich mache alles, damit ich mit dir in Gemeinschaft leben kann. Es geht nicht nur um den Mensch, es geht auch um Gott. Er will, dass wir Zeit haben und schenkt uns diese Zeit. Du kannst gar nichts dazu beitragen, als dabei zu sein und den Tag mit mir erleben, sagt Gott. Dein ganzes Leben ist Gnade. Und im Verlauf der Zeit, im Alten Testament, wie wir so sagen, entwickelte und erweiterte sich dann der Sinn des Wortes Schabbat von Aufhören hin zu feiern. Gott lädt uns ja nicht zum Nichtstun ein am Sabbat, sondern zum Feiern. Das ist der Freiraum, den er schafft, um die Beziehung zu pflegen. Der Sabbat ist ein Feiertag, und zwar in der Grundbedeutung des Wortes. Und deshalb übersetzt der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber den Begriff Sabbat konsequent immer mit Feiern. Wer hat schon je echt gefeiert, ohne mit allen Schichten seiner Existenz beteiligt zu sein? Das geht gar nicht. Ich wohne nicht weit weg vom Jockeli in Basel, also Luftlinie, was sind es, vielleicht 300, 400 Meter. Wenn die jeweils gefeiert haben und nach Hause gehen, oder? Dann hören wir das jeweils. Die sind existenziell beteiligt. Immer noch, auch nachher. Feiern ist nicht nur im Kopf möglich. Feiern ist ein existenzielles Erlebnis. Und der Psalmist drückt es auch in der Bibel so aus. Er sagt im Psalm 84, mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Also wenn Sabbat aufhören heißt und einfach nicht nichts tun, sondern feiern, in Beziehung treten mit Gott, sich wieder Energie geben lassen, sich bewusst werden, wo die Mitte des Lebens ist, sich zentrieren lassen, dann ist das ein Erlebnis, das ich mal wirklich existenziell gehabt habe. Ich war 1979 in Newbold in College auf unserem Seminar und da hat es einen Studenten gehabt, der Barney Allen Mersch hat er geheißen, der hatte 3 Propeller im Hintern und der hat wirklich gedreht. Er hat neben seiner Studententätigkeit hat er auch ein Reisebüro geführt für uns Studenten und hatte da auf adventistischen Schulen Studenten aus der ganzen Welt. Er hat ein gutes Geschäft mit uns gemacht und wir mit ihm, weil er uns sehr günstige Raten gegeben hat. Ich bin an den Weihnachtsferien nach Israel geflogen mit Barney Air, wie seine Fluggesellschaft geheißen hat, sein Reisebüro. Und bin am Freitagabend dann durch die Altstadtgassen von Jerusalem hinunter zur West- oder Klagemauer Und dort standen sie dann, die orthodoxen Juden, schwarze Kleider, so Umhänge, schwarze Hüte, klein, größer und so weiter, und beteten vor der Klagemauer in der typischen Wipp- und Drehhaltung so. Und ich stand dort unten und habe das einfach so auf mich wirken lassen. Sabbatanfang in Israel. Und vor einem Felsdurchbruch auf der Seite hörte ich Gesang. Bin dann näher gegangen und man konnte durch so einen Durchgang in diese Felsgrotte hineingehen. Ich bin im Eingang stehen geblieben. Ich bin ja ein Schweizer, oder? Also nicht so auf die Leute zugehend. Stehe und schaue dem zu. In Mitte des Raumes hat es einen großen Felsen gehabt, so. Und um diesen Felsen herum sind jetzt orthodoxe Juden, Touristen und so, sicher 20 Leute sind miteinander um diesen Felsen herumgegangen, die Hand auf dem Vordermann, zwei Schritte nach vorne, eine zurück, zwei Schritte nach vorne und haben ein Lied gesungen miteinander. Und ich stehe dort, da kommt ein alter orthodoxer Jude auf mich zu, löst sich kurz aus diesem Kreis, der da rund um diesen Stein tanzt, nimmt mich an der Hand, reicht mit der anderen Hand in eine Kartonkiste, gibt mir eine Kippa auf den Hut, nimmt mich in den Kreis hinein und ich, der nicht tanzen kann, habe auch versucht, zwei Schritte nach vorne und einen nach hinten zu machen. Ein existenzielles Erlebnis. Und da habe ich gedacht, was fehlt uns Adventisten? Sabbat. Die Beziehung mit Gott feiern als Erlebbares. Müssten wir nicht Formen finden, wie wir auch den Sabbat begrüßen können? Ich meine, man kann schon denkerisch sagen, jetzt ist die Sonne untergegangen und jetzt beginnt der Sabbat. Aber dass man so ein Scht hätte, oder? Wo man erfasst wird. Wir essen manchmal besser am Freitagabend. Ja. Das hat auch mit dem Körper und dem Leib zu tun. Tut gut. Wäre so etwas, oder? Einfach den Sabbat mit etwas Besonderem essen zu beginnen. Aber es gäbe noch andere Möglichkeiten. Erich Fromm, der deutsche Psychoanalytiker und Philosoph, war übrigens selbst Jude, schreibt in seinem Buch Haben oder Sein: Der Sabbat ist die wichtigste Idee innerhalb der Bibel und innerhalb des späteren Judentums. Es ist die einzige strikte religiöse Anweisung der 10 Gebote. Es war das am striktesten befolgte Gebot in den 2000 Jahren des Lebens in der Zerstreuung, obwohl gerade diese die Einhaltung erschwerte. Es ist kaum zu bezweifeln, dass der Sabbat ein Lebensquell für die in alle Welt zerstreuten, machtlosen und oft verfolgten Juden war. Der Sabbat ein Lebensquell, dass sie ihr Stolz und ihre Würde erneuerten, wenn sie wie Könige den Sabbat feierten. Man kann den Sabbat feiern wie ein König in aller Armut. Bezüglich der Sabbatruhe schreibt er, es handelt sich nicht um Ruhe an sich, in dem Sinne, dass man jegliche physische oder geistige Anstrengung meidet. Es geht um Ruhe im Sinne der Wiederherstellung vollständiger Harmonie zwischen den Menschen und zwischen Mensch und Natur. Ich bin überzeugt, dass nur der wirklich am Sabbat und damit in und mit Gott ruhen kann, der eine persönliche, authentische Beziehung zu Gott hat. Alle anderen haben einfach frei gehabt. da wieder Schwung zu bekommen, sich bewusst zu werden, worum es im Leben geht. Das ist, was Gott mit dem Sabbat will. Und in der Leistungsgesellschaft hat das Feiern jeden Sabbats einen Protestcharakter gegen Leistungsdruck und Leistungszwang. Wer den Sabbat feiert, setzt sich in Verbindung mit dem eigentlichen Herrn des Lebens. Und am Sabbat werden wir geeicht, ausgerichtet und kommt die Mitte unseres Seins wieder zum Tragen. Wer aus Überzeugung Sabbat feiert, macht damit eine konkrete Anwendung in Genügsamkeit und Gottvertrauen. Wir sagen doch immer, Zeit ist Geld. Jawohl, Zeit ist Geld, auch umgekehrt. Wer am Sabbat nicht arbeitet, hat wenig Geld. Ja. Er verzichtet auf gewisse Dinge und er lernt, sich genügen zu lassen, Gott zu vertrauen, dass Gott es ist, der uns den Boden unter die Füße gibt und die Kraft zu arbeiten. Ich weiß mit jedem Sabbat, dass ich mir mein Leben nicht selbst sichern kann, sondern Gott für mich letztlich sorgt. Er ist Schöpfer und Erhalter. Und darum sagt der Erich Fromm zum jüdischen Sabbatverständnis: Am Sabbat lebt der Mensch, als hätte er nichts, als verfolge er kein Ziel, außer zu sein. Das heißt, seine wesentlichen Kräfte auszuüben. Beten, studieren, essen, trinken, singen, lieben. Am Sabbat dürfen wir unsere Seele in Gott baumeln lassen. Und diese Sorgenfreiheit, diese Gelassenheit, dieses Getragensein sind eine Folge einer Gottesbeziehung, die im Sabbathalten seinen Ausdruck findet. Im Sabbatgebot öffnet uns Gott sein Herz. Er will um unsertwillen Gemeinschaft mit uns, unsere ungeteilte, aufrichtige Liebe. Und wer sich auf diese Beziehung mit dem Herrn des Sabbats einlässt, wird dann auch seiner Gaben teilhaftig. Ich möchte zum zweiten Aspekt kommen, dem vom Segen. Das ist so immer eine Sache mit dem Segen, weil wir das immer auch auf materielle Ebene bringen. Und es ist auch so. Den Segen, den spüren wir ja nicht nur einfach so im Herz, sondern Segen spüren wir auch äußerlich. Und ich möchte euch jetzt eine, ja, wenn man Prediger ist, oder kommt man zu den Leuten und die erzählen einem gewisse Dinge. Und mir hat einmal ein sehr wohlhabender und erfolgreicher Adventist Folgendes erzählt. Er habe sein Geschäft damals begonnen in einem Gebiet, wo andere auch so Start-ups gewesen sind, wo man nah miteinander geschäftet hat und immer wieder mal mit den anderen geredet hat, wie geht's, und halt gesehen hat, wie die arbeiten und was der macht und so weiter und wie sich's entwickelt so. Und er hätte dort einen Nachbarn gehabt, in diesem Gebäude nebendran, der in der gleichen Branche tätig war, der immer da war, gearbeitet hat, quasi von Tag und Nacht, am Wochenende gearbeitet hat, wenn es nötig war, auch durch die Nacht so. Und der beobachtet hat, wie der Adventist am Freitag immer seine Sache beendet hat, am Sabbat nicht da war und wenn es mal sehr dringend war, dass der dann nach Sabbatschluss quasi am Abend noch einige Dinge erledigt hat. Das ging über Jahre. Und er hat erlebt, wie der Adventist prosperierte. Sein Geschäft immer größer wurde. Und der andere quasi einfach nie die Füße auf den Boden gebracht hat. Dann haben sie miteinander geredet. Immer wieder von Zeit zu Zeit. Und dann hat der Adventist erzählt, ja, er gebe auch noch den Zehnten. Der andere hat gefunden, ja, ob er wahnsinnig sei, oder? Also, Zeit ist vergangen so. Und irgendwann konnte der andere nicht mehr und ist fast geplatzt und hat gesagt, wie ist es, dass es dir so gut geht und mir, ich komme quasi nicht vom Fleck. Und jetzt muss man wissen, dass der Adventist ein kreativer Mensch ist, aber auch ein sehr direkter Mensch ist. Und auf die Frage, weshalb es ihm so gut gehe und ihm nicht, gab er ihm zur Antwort, ich bin gesegnet und du nicht. Ich sage jetzt, also mit allem Vorbehalten. Das ist seine Interpretation gewesen für sich. Das ist ja auch nicht immer die Mathematik Gottes. Es gibt genug Adventisten, die kommen auch nicht vom Fleck. Und das ist es ja nicht nur. Man kann ja auch arm gesegnet sein. Wer mit dem Herrn des Sabbats ruht und Gemeinschaft mit ihm hat, der weiß sich gesegnet, ob es ihm geschäftlich, gesundheitlich, beruflich gut oder schlecht geht. Wer ruht und damit die Beziehung mit dem Schöpfer feiert, der tankt regelmäßig auf und findet immer wieder zu seiner Mitte, der dreht wieder. Wer der Sabbat feiert, der lebt im Sein. Und das ist es, was mit Segen gemeint ist. Gott führt uns immer wieder neue Lebenskraft zu. Gott gibt uns die Drehimpulse. Nun steht hier im Text, dass Gott den Tag gesegnet hat. Heißt das, dass der Sabbat ein Glückstag ist? Heißt das, dass am Sabbat weniger Verkehrsunfälle passieren? Dass mehr Kinder auf die Welt kommen? Das ist statistisch nicht der Fall. Der Sabbatsegen wirkt sich nicht automatisch oder magisch aus, weil nicht der Tag gesegnet ist, sondern der Mensch, der an diesem von Gott bestimmten Tag Zeit für die Gemeinschaft mit Gott nimmt. Gott segnet nie Dinge oder Sachen. Also einen Tag. Auch wenn es so im Text steht. Gemeint ist damit, dass der Mensch gesegnet ist, der an diesem Tag ruht. Diese Gott gewidmete Zeit ist gesegnet. Und deshalb zum dritten Aspekt. Das hebräische Verb für Heiligen hat drei Bedeutungen, die man zwar unterscheiden, aber nicht voneinander trennen sollte. Heiligen erstens im Sinne von abtrennen. Wenn Gott den Sabbat heiligt, dann trennt er Zeit von Zeit. 6 und 1. Er sondert also den siebten Tag von den anderen 6 Tagen ab. Das ist mit Heiligen gemeint. Zweite Bedeutung, Heiligen im Sinne von in Beziehung setzen. Er setzt den abgesonderten Tag zu sich selbst in Beziehung und erklärt den siebten Tag als sein Eigentum, um eben Gemeinschaft mit den Menschen zu pflegen. Und das dritte, Heiligen im Sinn von Anteil am Wesen Gottes haben. Drum sagt Jesaja, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Wer also den Sabbat heiligt, sondert den siebten Wochentag aus den anderen sechs aus, setzt ihn in Beziehung zu sich und Gott und lässt dadurch sich Anteil haben an Gott. Und das ist der Tag, in dem Gottes Ewigkeit in unsere Zeit immer wieder einbricht, wenn Gott gegenwärtig ist. Und das ist interessant, also dieses Vollenden, das im Text steht, von Ruhen, Segnen und Heiligen, ist, dass Gott nicht einen heiligen Ort schafft, wie bei anderen Religionen. Die Muslime, die pilgern nach Mekka an einen heiligen Ort. Gott hat keinen heiligen Ort geschaffen. Er hat eine heilige Zeit geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Heilige Orte grenzen Menschen aus, die aus finanziellen oder geografischen Gründen nicht an diesen Ort pilgern können. Bei heiligen Orten bewegt der Mensch sich auf Gott zu. Gott hat aber mit dem Sabbat heilige Zeit geschaffen und sie ermöglicht jedem Menschen auf der ganzen Welt, egal wie reich oder arm ist, wo er wohnt, diese heilige Zeit, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Und in dieser heiligen Zeit des Sabbats bewegt sich Gott jeden siebten Tag in besonderer Weise auf uns, seine Geschöpfe, zu und ist deshalb allen zugänglich. Und ich denke, und damit möchte ich schließen, es gibt kaum eine bessere Aussage zur Sabbatbedeutung und zum Verhältnis Mensch-Gott, als die Aussage Gottes beim Propheten Hesekiel: Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Der Sabbat ist der Tag, an dem wir unsere Seele in Gott baumeln lassen dürfen. Mit dem Sabbat bricht Gottes Ewigkeit in unser Leben ein. Der Sabbat ist für einen kurzen Moment die Aufhebung der Zeit, wo wir einfach sein dürfen. Shabbat Shalom.